Hat Frau Abgutsporn gebeten, sich erst gerade vorzustellen.
Ja, ich bin geboren in Heidelberg am Neckar, aber dort nicht aufgewachsen. Aufgewachsen bin ich im Großraum Frankfurt am Main, Bad Homburg im Taunus. Und dort bin ich aber schon 1976 weggegangen, nach Fulda, in die Barockstadt und Bistumsstadt Fulda, und war dort 3 Jahre im Internat der Maria-Ward-Schwestern.
Fulda ist ja eine berühmte deutsche Stadt. Ist das nicht der Ursprung des Katholizismus in Deutschland?
Ja, das kommt vom heiligen Bonifatius, der dort auch beerdigt ist.
Und da hat es noch einen berühmten Bischof, der gelegentlich mal angepackt wird.
Ja, das ist unser Bischof Johannes Düber, der sich auszeichnet durch sehr pointierte Aussagen.
Sie haben ein Studium des klassischen Gymnasiums gemacht, also humanistisches Gymnasium mit alten Sprachen.
Das habe ich nicht mehr gemacht. Ich habe gelernt Englisch, dann schon Latein als zweite Fremdsprache, aber dann noch Französisch. Und die alten Sprachen habe ich nachher nachgeholt im Studium und sogar nach dem Studium noch, also Hebräisch und klassisches Griechisch.
Sie haben eine Doktorarbeit geschrieben über die Bibel. Was war das genau?
Ja, ich habe geschrieben im Bereich der neutestamentlichen Exegese. Exegese heißt Bibelauslegung. Und zwar habe ich mich beschäftigt mit den Erzählungen von den Totenerweckungen, also die Wundererzählungen. Am berühmtesten ist der Lazarus, von dem es heißt, dass er schon zu stinken begonnen hat.
Nach dem Studium haben Sie sehr wahrscheinlich dann begonnen, irgendwo zu arbeiten, nehme ich an. Die Deutschen sind ja sehr fleißig.
Nach dem Studium hatte ich das Glück, dass ich ein Promotionsstipendium bekommen habe für 2 Jahre und habe von daher sofort mit der Doktorarbeit begonnen. Und dann auch natürlich in der Notwendigkeit, Geld zu verdienen und auch um erste berufliche Erfahrung zu sammeln, habe ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Altes Testament gearbeitet und habe bei der religiösen Zeitschrift Geist und Leben mitgearbeitet, ein Registerband erarbeitet. Und das hat mir dann auch den Weg geebnet für die erste Arbeitsstelle. Das war in einem religiösen Verlag, wo ich dann als Verlagslektorin religiöse Bücher hergestellt habe. Nebenher habe ich auch mitgearbeitet in einem Supervisionsprojekt von dem Fortbildungsinstitut der Caritas in Deutschland. Und das war dann so auch der Ausschlag, dass ich nach Abschluss der Doktorarbeit nochmal beruflich mich in eine andere Richtung orientiert habe, dann 1 Jahr in die Gemeindearbeit gegangen bin, quasi als Ersatzpfarrer, sage ich jetzt einmal, und dann in Limburg an der Lahn im Priesterseminar tätig war, in der Ausbildung und Fortbildung für die Priester, die angehenden Priester und die Pastoralassistenten und Assistentinnen.
Das ist ein ganzes Bouquet von Material, das Sie da bearbeitet haben. Auf alle Fälle sicher sehr interessant. Gibt es denn im Alten Testament, wo Sie zuerst gearbeitet haben, wirklich noch so vieles zu erforschen? Ich meine, es gibt doch schon in der ganzen Welt viele Forscher, die daran gearbeitet haben.
Ja, gerade im Alten Testament habe ich den Eindruck, gibt es immer noch mehr zu erforschen als im Neuen. Also weil das Alte Testament ist ja vom Umfang her schon wesentlich mehr. Die Texte und die Tradition, die enthalten sind im Alten Testament, sind wesentlich älter. Also die ältesten sind sogar 6000 Jahre alt. Also das finde ich persönlich sehr beeindruckend. Und dann ist es immer wieder so, dass in der Forschung Thesen und Theorien, die aufgestellt wurden, dann plötzlich wieder über den Haufen geworfen werden. Also es tauchen dann wieder neue Ideen auf, wie die Texte entstanden sein könnten. Und von daher gibt es schon immer wieder was zu forschen. Bis hin, ich weiß nicht, ob Sie das gehört haben, dass jetzt dann die Texte von Qumran aufgetaucht sind und daran wird noch geforscht. Und hin und wieder behaupten ja dann auch Wissenschaftler, sie hätten jetzt das Urevangelium des Markus entdeckt. Und so gibt es dann immer wieder mal was Neues.
Ja, über Qumran, das hat gerade sehr viel Arbeit gegeben. Ich habe letzthin da eine richtige Kriminalgeschichte darüber gelesen, dass Texte unterschlagen worden seien und so weiter, einige zugrunde gegangen sind und so fort. Sie haben das Wort Supervision gesagt. Was wäre das für ein Projekt gewesen? Was heißt das eigentlich auf Deutsch? Vielleicht weiß die eine oder andere Hörerin oder auch ein Hörer nicht, was das genau ist.
Ja, der Begriff kommt eigentlich aus dem Bereich der Sozialarbeit und da vor allem aus dem Streetworking, sage ich jetzt einmal. Also die englische Sprache hat sich schon so eingedeutscht. Also die Menschen, die Sozialarbeiter und Arbeiterinnen, die auf der Straße mit den Menschen arbeiten. Und da ist Supervision dann eine Einrichtung, dass diese Menschen, die ja sehr schwere Arbeit tun, mit anderen Fachleuten über ihre Arbeit sprechen können, darüber reflektieren können und auch über Probleme reden können.
Sie waren auch in der Gemeinde tätig. Was haben Sie denn da konkret getan? Ist das richtig zu meinen, dass Sie dort praktisch Gottesdienste und solche Sachen gemacht haben?
Ich habe zunächst einmal ganz alleine sogar im Pfarrhaus gelebt und war von daher die erste Ansprechperson für die Menschen, die zum Pfarrhaus kommen. Und dann habe ich tatsächlich Gottesdienste gehalten, also natürlich Wortgottesdienste mit Kommunionsspendung. Dann habe ich auch Bußgottesdienste gehalten. Also einmal hatte ich sogar die Ehre, in einer Familie einen Hausbußgottesdienst zu halten. Dann habe ich gepredigt natürlich auch im Rahmen dieser Wortgottesdienste und habe Haus- und Krankenbesuche gemacht. Also das habe ich besonders gerne gemacht und auch die Gottesdienste habe ich sehr gerne gehalten. Ja, und was dann noch so anfiel, eben die Kommunionvorbereitung, Firmenkatechese.
Dann sind Sie also nicht unbedingt eine nur theoretische Frau. Sie haben sehr viel Praxis schon hinter sich. Wir freuen uns, dass Sie ins Wallis gekommen sind und jetzt bei uns arbeiten. Sie werden ja jetzt im Jodernheim arbeiten, also im Bildungshaus St. Jodern. Ihre Arbeit dort ist wie genau geplant?
Es ist geplant, dass mein Arbeitsschwerpunkt die Bibelarbeit ist und dass ich auch mit einsteige in den Bereich Spiritualität, Exerzitien und Meditationsarbeit.
Die Bibelarbeit ist natürlich eine Sache. Man fragt sich immer, ja, wie bedeutend ist denn die Bibel heute in der heutigen Welt? Was haben Sie für einen Eindruck? Sie haben ja über die Bibel doktoriert und Sie wissen sicher besser als ich, was bedeutet eigentlich die Bibel in der modernen Gesellschaft?
Ja, da fällt mir gleich ein Zitat ein von Bertolt Brecht, den man ja nun wirklich nicht als kirchennah bezeichnen kann. Er wurde gefragt, was sein Lieblingsbuch ist und er gab zur Antwort, Sie werden lachen, die Bibel.
Erstaunlich von einem solchen Autor. Frau Abgospon, wir benötigen Musik. Und als erstes könnten wir was hören? Sie haben mir gute Musik mitgebracht, aus Deutschland, glaube ich.
Ja, das ist aus Norddeutschland. Ich war dort mit meinem Mann letztes Jahr im Urlaub auf einer Nordseeinsel und von dort haben wir die Musik mitgebracht. Das heißt, wo die Nordsee wellen.
Wo die Nordseewellen trecken an den Strand, wo die gele Ginster bleicht in dünen Sand, wo die Möwen schriegen, grell ins Dorngebrus. Da ist meine Heimat, da bin ich zu Hus. Wo die Möwen schriegen, grell ins Dorngebrus. Da ist meine Heimat.
Frau Dr. Abgottspon, Sie haben über die Todeserweckungen in der Bibel doktoriert. Was ist denn eigentlich da zu nennen? Sie haben mir schon davon gesprochen, dass eben die Geschichte des Lazarus vorkommt. Das ist ein Hauptthema. Gibt es noch andere Stellen in der Bibel, wo solche Todeserweckungen vorgekommen sind?
Es gibt im Markus-Evangelium die Erzählung von der Tochter des Synagogenvorstehers Jairus. Das ist ein junges Mädchen mit Beginn des Pubertätsalters, das plötzlich verstirbt. Dann gibt es den sogenannten Jüngling von Nain. Das ist der einzige Sohn einer Witwe. Das heißt, dass also mit dem Todesfall des Sohnes dieser Frau die gesamte Zukunft auch gestorben ist. Dann eben den Lazarus, den ich schon erwähnt habe. Und es gibt noch in der Apostelgeschichte zwei schöne kurze Erzählungen, die eigentlich ganz unbekannt sind. Das eine von einer Frau Tabitha, die wahrscheinlich in der urchristlichen Gemeinde auch eine wichtige Rolle hatte, die dann nach der Erzählung von Petrus auferweckt wird. Und es gibt die Erzählung von dem sogenannten Predigtschläfer Eutychus. Die Erzählung finde ich besonders nett. Die Gemeinde hat sich getroffen zum Herrenmahl, also wie damals die Eucharistiefeier hieß. Und der junge Mann saß im Fenster und Paulus hat so lange gepredigt, dass er einschläft, aus dem Fenster runterfällt und stirbt, also dann unten tot auffällt.
Dann hat er nicht unbedingt ein gutes Schicksal gehabt. Ich meine, Eutychus heißt ja, Eu heißt gut und Tyche heißt das Schicksal, oder? Das Geschick, hat er ein schlimmes Geschick, ist das richtig?
Ja, zunächst schon und dann hat sich ja das Geschick gewendet, indem der Paulus dann hinunterrennt quasi und ihn wieder zum Leben erweckt.
Zu welchem Bereich gehört das? Sie haben gesagt, es ist eine exegetische Arbeit, aber sind da innerhalb der Exegese nicht auch gewisse Spezialbereiche? Ist das eine geschichtliche Arbeit oder ist das eine Deutung psychologischer Art? Oder wie muss man diese Arbeit, die Sie gemacht haben, situieren?
Vom Fachbegriff her heißt es, es ist eine gattungsgeschichtliche Arbeit, weil die Erzählungen alle in die sogenannte Gattung von Wundergeschichten reinfallen. Und entsprechend habe ich dann zunächst einfach den formalen Aufbau der Erzählung untersucht. Also es hat, die Märchen beginnen ja auch alle mit »Es war einmal« und enden oft mit »Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute«. Und so ist das mit den Wundergeschichten auch, dass die sehr ähnliche Elemente hat, wie man so sagt. Und von daher kann man dann auch nicht bei jedem Detail aus der Erzählung sagen, ist das jetzt historisch oder ist das nicht historisch. Und der zweite Teil der Arbeit war dann so etwas herauszuarbeiten, welche Bedeutung die Texte dann eben haben.
Muss man sich, wenn man Ihre Doktorarbeit liest, nicht auch fragen, was denn der Tod überhaupt ist? In der heutigen Zeit hat der Tod vielleicht nicht mehr die gleiche Bedeutung, wie er seinerzeit hatte, als die Zeit des Testamentes, des Neuen und des Alten gewesen ist.
Ich habe auch untersucht, das Todesverständnis, das biblische Todesverständnis, vor allem auch so vom Alten Testament her. Das Alte Testament bildet ja den wesentlichsten Hintergrund für unser sogenanntes Neues Testament. Wichtig sind da auch die Psalmen, die ja vielfach gebetet werden, auch im Stundengebet der Kirche. Und es ist sehr interessant, dass das damalige Todesverständnis in gewissem Sinn von dem heutigen abweicht. Der Tod wurde als eine Macht verstanden, die beständig in das Leben hineingreift. Und der Tod versucht eigentlich ständig, den Menschen quasi dem Leben zu entreißen. Und jegliche Beeinträchtigung, also auch schon Krankheit, Not, auch materielle Not, also Hunger oder Verfolgung, Einsamkeit und auch seelische Not, wurde damals schon unter dem Begriff des Todes gefasst.
Ist das so gemeint, dass das quasi der Tod immer präsent gewesen ist, also immer gegenwärtig gewesen ist? Heute wird ja der Tod eigentlich in sehr vielen Fällen als ein Unglück am Ende aufgefasst. Ist das richtig?
Ja, das ist genau so zu verstehen, dass der Tod ununterbrochen in das Leben reingreift. Und es gibt ein sehr schönes Bild, ein Alttestamentler hat das benutzt in seinem Buch, dass es mit dem Tod so ist wie mit den Wellen oder mit dem Meer, das ununterbrochen an das Land schlägt und versucht, dem Land quasi Land wegzunehmen. Und so versucht der Tod ununterbrochen quasi auch Leben wegzunehmen.
Können die Todeserweckungen auch im Sinne einer Apologetik verwendet werden, das heißt einer Verteidigung des Christentums? Früher hat man ja gesagt, warum ist die Bibel echt oder warum ist Christus ein echter Gottessohn gewesen? Weil er Tote erwecken konnte. Also der apologetische Wert, ist er auch da?
Ich persönlich bin der Meinung, dass man da vorsichtig sein sollte, die Erzählung zur Apologie heranzuziehen. Also Goethe hat zwar gesagt, mit dem Glauben an den Lazarus steht und fällt der Glaube. Aber das, denke ich, kann man so heute so pointiert nicht mehr sagen. Also Zentrum unseres Glaubens ist, dass Jesus selbst gekreuzigt wurde und auferweckt wurde. Und das ist das Entscheidende. Und dass er uns dadurch erlöst hat von unseren Sünden und wir deshalb auch glauben, dass wir auferweckt werden. Aber ob er jetzt im Einzelnen den Lazarus auferweckt hat oder die Tochter des Jairus, also das jetzt zur Verteidigung des Glaubens heranzuziehen, finde ich sehr problematisch.
Wie haben Sie jetzt die Todeserweckungen gedeutet? Vielleicht auf eine persönliche Weise?
Ich habe es so gedeutet, für mich, und ich denke, das ist eigentlich für jeden und jede so noch brauchbar, sage ich einmal, dass Jesus Christus uns immer wieder belebt, wenn wir oft so das Gefühl haben im Alltag, es geht nicht mehr weiter. Oder wir sind einsam, wir wissen nicht mehr weiter. Also immer dann, wenn wir quasi in einer Krisensituation sind. Und Tod ist ja auch eine fundamentale Krisensituation. Also dann hilft er uns weiter. Das ist das Entscheidende, denke ich.
Unsere Gesellschaft hat ja eine gewisse Erfahrung mit dem Tod. Denken wir jetzt gerade an den Tod der Prinzessin Diana. Oder wenn wir auch an die Sonnentempler-Sekte denken, der Tod hat sich da ganz stark gezeigt. Wie sehen Sie jetzt diese Heilserwartungen oder diese Ereignisse im Lichte Ihrer Deutung?
Zunächst würde ich differenzieren zwischen dem Tod der Prinzessin Diana, der ja ganz plötzlich eingetreten ist und auch durch eine Vielzahl von unglücklichen Faktoren, sage ich einmal, mitbedingt war. Und der Tod der Sonnentempler, der ja doch also willentlich herbeigeführt wurde, das ist also strikt eigentlich abzulehnen von unserem christlichen Verständnis her, weil Gott einfach ein Gott der Lebenden ist und ein Gott des Lebens. Und war letztlich auch gerade vom Alten Testament her, also Gott ist der Herr über Leben und Tod. Und wir haben dann nicht das Recht zu sagen, wir beenden unser Leben jetzt vorzeitig.
Diese Todesdiskussion, wenn ich sie so nennen dürfte, würden wir beenden, wenn Sie, Frau Doktor, einverstanden sind mit einem neuen Lied. Und das ist ein lebendiges Lied, glaube ich.
Ja, es ist ein Liebeslied, ein norddeutsches Liebeslied, da du mein Liebsten bist.
Okay.
Frau Dr. Abgottspohn, wir haben seinerzeit mal in St. Jodern auch schon Exerzitien gemacht. Da wurden wir so 2-3 Tage stillgelegt. Wir hörten Vorträge, Vorträge, Vorträge. Heute geistert das Wort Erwachsenenbildung hier in diesem Land herum. Darunter wird alles Mögliche verstanden. Gibt es immer noch die gleiche Auffassung von Erwachsenenbildung, religiöser Erwachsenenbildung, von denen Sie ja einen Teil bearbeiten?
Die Auffassungen, auch die Methoden haben sich sehr verändert. Eben früher war die religiöse Erwachsenenbildung auch stark apologetisch ausgerichtet, also zur Verteidigung der katholischen Lehre, und wurde stark belehrend durchgeführt durch Vorträge. Dann gab es so, was ich jetzt andeute, trifft vor allem für Deutschland zu. Also in den 60er Jahren gab es so eine Wende, wo sehr das Erbauliche im Vordergrund stand. Und in den 70er Jahren wiederum eine Wende, wo sehr stark die theologische Auseinandersetzung und auch Wissensvermittlung im Zusammenhang stand. Also vor allem mit der Hoffnung verbunden, die Kirche reformieren zu können, auch im Zusammenhang mit den gesellschaftlichen Reformbewegungen. Und in den 80er Jahren hat sich das dann wieder gewandelt. Und da spricht man mehr so von der kommunikativen Funktion. Und ich meine, das hat immer noch Gültigkeit. Da geht es darum, dass in der Erwachsenenbildung die Menschen vor allem in kleinen Gruppen sich treffen können, sich austauschen können, über den Glauben sprechen können und auch wirklich offen über Schwierigkeiten mit dem Glauben sprechen können oder über Glaubenszweifel. Also das durfte man ja früher auch nicht. Aber wenn man bedenkt, dass Jesus ja am Kreuz sogar quasi gesagt haben soll oder man ihm das Wort in den Mund legt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann drückt sich darin ja zugleich immer noch sein Glaube aus und trotzdem das Gefühl, Gott, du bist mir so fern. Und das ist unbedingt wichtig, dass die Menschen heute auch das zum Ausdruck bringen können, also ihre Gefühle und auch ihre Verzweiflung oder auch die Ängste, die sie haben.
Haben sich denn entsprechend auch die Methoden geändert? Ich meine, früher habe ich, wie ich Ihnen schon sagte, Vorträge gehört. Was machen Sie heute denn im Sinne einer moderneren Erwachsenenbildung?
Die Methoden haben sich sehr geändert. Vorträge werden immer noch gehalten und ich persönlich finde das auch immer noch wichtig. Aber Vorträge alleine sind nicht mehr die primäre Methode in der Erwachsenenbildung. Also es ist wichtig, dass die Menschen, die kommen, sich einbringen können mit ihren Erfahrungen. Man sagt da, man arbeitet teilnehmerbezogen und auch erfahrungsbezogen. Also dass jetzt nicht ich mich als Fachfrau hinstelle und sage, so und so ist das oder so und so hat das zu sein, sondern dass ich die Menschen auch ermutige, dass sie ihre Erfahrungen in ihrem Leben zum Ausdruck bringen und auch wie sie diese Erfahrung im Zusammenhang mit dem Glauben oder mit Gott bringen.
Wäre das so aufzufassen, dass Sie eigentlich einen Kurs beginnen, also nicht Sie jetzt unbedingt, aber in der modernen Erwachsenenbildung, dass man mit etwas beginnt und gar nicht weiß, wohin man da gelangt nach 2, 3, 4 Stunden? Ist das richtig?
Das ist durchaus möglich. Man spricht da auch so von dem prozessorientierten Arbeiten, dass also auch die Leitung eines Kurses mit einer doch gehörigen Offenheit in einen Kurs geht und wirklich ein Stück sich einlässt auf den Prozess und man kann auch sagen auf den gemeinsamen Weg oder auch das gemeinsame Suchen.
Darf ich noch einmal eine Musik haben, Frau Dr. Abgottspohn?
Ja, diesmal ist es ein Gospellied. Der Titel lautet Nobody Knows the Troubles I've Seen.
Keiner kennt die Schwierigkeiten, die ich gesehen habe. Ist das richtig?
Ja, und dann geht es weiter bei Jesus. Also er hat die Probleme oder die Sorgen, die ich gesehen habe, die hat er auch gesehen. Und bei ihm sind sie dann aufgehoben.
The trouble I've seen, nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Oh yes, Lord. Sometimes I'm almost to the ground. Oh. The trouble I've seen. Ooh, nobody knows but my Jesus. Oh, nobody knows.
Frau Abgottsporn, kann man auch in der Erwachsenenbildung Elemente aus der Bibel verwenden?
Die Bibel ist ja ein Erfahrungsbuch, also das seit 6000 Jahren die Erfahrung der Menschen mit ihrem Gott gesammelt hat. Und wir können heute in der Erwachsenenbildung immer wieder versuchen, an diese Erfahrung anzuknüpfen oder zu schauen, wo machen wir ähnliche Erfahrungen. Und für mich war ein Aha-Erlebnis, dass es in der Bibel, also Gott vor allem dann eingreift, wenn eine Krisensituation ist. Und wir sprechen heute ja permanent von Krisensituationen, also die individuellen Krisen werden viel stärker erlebt als früher. Dann die globalen Krisen, die Wirtschaftskrise natürlich, die Tradierungskrise des Glaubens, auch die Krise der Kirche. Und da, denke ich, können wir aus der Bibel Mut schöpfen, dass nämlich Gott gerade dann eingreift, sage ich einmal, wenn wir eben in der Krisensituation sind. Das heißt nicht, dass uns die Situation selber deshalb leichter gemacht wird oder dass die Situation dann plötzlich aufgehoben ist. Aber der Glaube dran, dass jetzt Gott eigentlich dann eingreift und der Wendepunkt nahe ist. Ich denke, das kann uns helfen.
Sie machen Bibelarbeit auf einem relativ hohen Niveau. Wäre es denn nicht wichtig, dass schon die Kinder in der Schule, sagen wir mal, die elementare biblische Geschichte kennen, also die Grundparabeln und was in der Bibel liegt?
Das wäre unbedingt wichtig. Und meine Erfahrung mit Kindern ist, dass sie sehr viel unmittelbarer sogar und unvorbelasteter mit der Bibel umgehen können. Also indem sie eben nicht nachfragen, ja, war das auch wirklich so, sondern wirklich die Erzählung zu sich sprechen lassen.
Sie werden jetzt dann im Jodernheim, also ich sage immer Jodernheim, Bildungshaus St. Jodern, um mich zu korrigieren, arbeiten. Haben Sie schon ein konkretes Projekt?
Wir planen für den Dezember ein Wochenende, das dann auch biblisch fundiert ist, in Vorbereitung auf Weihnachten hin. Und im Januar, Februar und März möchte ich Bibelabende anbieten, und zwar wahrscheinlich dann zu dem Thema Frauen, so in der Nachfolge Jesu, und auch Frauen im Urchristentum, in den Urgemeinden.
Frau Dr. Abgottsporn, wir sind am Ende des Gesprächs. Ich möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie zu Radio Rotto gekommen sind. Ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit im Bildungshaus St. Jodern von Herzen alles Gute, und ich will gerne hoffen, dass Sie die Medien benutzen, wenn Ihre Kurse losgehen. Wir wollen dann sehen, dass wir die auch entsprechend den Leuten mundgerecht machen. Herzlichen Dank, und kommen Sie gut nach Hause, nach Staldenried. Sie sind ja jetzt eine Walliserin geworden. Ein Musikwunsch zum Schluss, was wäre das?
Zum Schluss ein Stück von Bach, Siciliano heißt das.
Nach dem interessanten Gespräch gebe ich jetzt noch den oder der anderen kirchlichen Anlass aus der Agenda durch. Exerzitien im Alltag. Ein Angebot, das uns die Schwester Denise, die Schwester Petra und der Pfarrer Elmar Lacker machen. Für die Besinnungsstunden, in denen das Leiterteam probiert, Gott und Leben, Glaube und Welt zusammenzubringen, ist immer der Montagabend vorgesehen. In St. Jodro trefft man sich um 7:30 am 15., 22., 29. September und dann am 6., 13. und 20. Oktober. Alle Erwachsenen sind herzlich zu diesen Exerzitien eingeladen. Die Vorbereitungen zu 2000 Jahren Christentum gehen weiter. So ist er am nächsten Freitag, den 19. September, am 8. in der Kirche Züsserberg ein Gebetsabend, wann er dem Thema «Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen» steht. Alle Gläubigen, aber vor allem die Züsserberger, sind zu der Feier eingeladen. Der Pfarrer Richard Lehner hätte abschließend auch noch eine Messe. Der Seelsorgerrat Oberwallis hat am 3. Oktober am 5. im Jodroheim eine Vollversammlung. Ziel dieses Treffens ist die Eröffnung der Niveau-Amtsperiode. Statutogemäss tut der Seelsorgerrat den einen Ausschuss wählen. Jeder Dienststellleiter sollte bis zur Vollversammlung einen Stellvertreter und einen Protokollführer bestimmen. Im Zentrum Missionen zu Naters ist am 12. Oktober am 9:15 ein Ich-Hertag für Frauen und Mütter. Schönstadt Oberwallis ladet zu dem Treffen alle herzlich ein. Unter dem Motto «Trag Christus zu den Menschen» reden die Schwester Alessia und der Pater Ziegler zu den Teilnehmerinnen. Am nächsten Sonntag ist der eidgenössische Dank-, Büß- und Betttag. Zu dem Tag geben die Bischöfe den sogenannten Hirtobrief aus. Hier zum Thema Leben unter offenem Himmel. Am Pfingsten 1998 kommt das lang ersehnte neue Kirchengesangbuch aus. Beziehen kann man es direkt zitieren. Kostet es ab 100 Exemplaren 17,50 Franken pro Stück. Es gibt auch ein Vorsängerbuch und zwei Orgelbände dazu. Das eine Vororientierung. In der nächsten Woche gibt es jeden Morgen geistige Speise Telen Zennhäusern von Bircho. Ausklingen tut die Sendung heute mit Orgelmusik. Auf der Orgel in der Pfarrkirche von Plato im Lechotal spielt Tannerös Hulliger ein Allegro aus der Sonate in D-Dur, komponiert von Andrea Lucchesi, der von 1741 bis 1801 gelebt hat. Thank you. Das war die kirchliche Sendung vom Sonntag am Abend. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und hoffe, dass ihr euch ein anderes Mal wieder dabei seid. Für heute sage ich Ihnen gute Nacht und heute eine gute Woche. Peter Gott wünscht Ihnen zu Aloysia Plaschi.